Shammah und Echad, die Herrlichkeit Gottes. Echad heißt der Vereinigte. Wie mal jemand gesagt hat, ist Treuen und Glauben oder Glauben und Treuen ist das, was du tust. Die Salbung ist das, was Gott durch dich und in dir tut und mit dir tut. Gnade ist, was Gott für dich tut, und die Herrlichkeit Gottes ist, was Gott trotz dir tut. Du magst dich erinnern, wie wir fast ein Jahr lang daran gearbeitet haben, um ein besseres Verständnis in der Praxis und im täglichen Leben zu bekommen von dieser Drittleib-Salbung, die auch von Kelly Warner in seinem Buch The Cooperative Anointing beschrieben wurde, gelehrt haben. Wir haben uns da richtig hineingearbeitet und ich hoffe, dass da etliches hangen geblieben ist, dass du das nicht verloren hast. So gehen wir heute einen Schritt weiter und befassen uns mit diesem Shama, dem hebräischen Wort, und der Mechat, auch ein hebräisches Wort, der Einheit Gottes. Das Fundament von Echad, das heißt der Vereinigte, Echad, der Vereinigte. Das Fundament des jüdischen Glaubens heißt Shama und ist mindestens in drei folgenden Stellen in der Schrift verankert. Im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 9, Kapitel 11, Vers 13 bis 21 und dann wiederum im Numeri, Kapitel 15, Vers 37 bis 41. Wir haben hier die Auslegung auch nach Strong's Dictionary, nach Strong's Wörterbuch vom Hebräischen. Und das heißt, von der Erklärung, die wir in Wikipedia finden können, heißt Shema Israel oder Shema Israel, höre, o Israel. Das sind die ersten Worte eines Kapitels der Tora in Hebräer, der Hebräerbibel. Es ist eine zentrale Stelle im Morgen- und Abendgebet eines jüdischen Gebetsdienstes. Der erste Vers enthält die monotheistische Essenz des Judentums. Gott ist einer. Das bekommst du jetzt in den nachfolgenden Kapiteln, bekommst du das erklärt. Im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4, da steht geschrieben, höre, o Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr als der Einzige. Du magst dich vielleicht erinnern, als Jesus die zwei wichtigsten Gebote bestätigte, in Markus, Kapitel 12, Vers 29, da sprach er, das erste von allen Geboten ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Wenn du sagst, du liebst Gott und zeigst deine Liebe zu ihm, wenn du tust, was er dir sagt, das meint im Vers 30, der fortfolgende Vers von 29 logischerweise, da spricht der Herr und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Jesus lehrt uns hier nicht und sagt, du sollst deine Götter lieben. Das heißt diese drei, den Vater, Sohn und Heiligen Geist, sondern du sollst deinen Gott lieben. Er spricht von einem Gott, von einem monotheistischen Gott. Wie sich das dann verhält mit der Person von Vater, der Person vom Sohn, der Person vom Heiligen Geist als einer, das sehen wir später. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 9. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Der durchschnittliche oder gewöhnliche Jude rezitierte dieses Schema morgens und abends. Im Hebräischen heißt dieses Schema hören. Wenn du sagst, ich höre, Herr, oder der Herr spricht, höre, o Israel, dann heißt das Schema, das heißt höre, verstehe und tun. Diese drei Dinge kannst du nicht trennen. Das ist alles eins, wie der Vater, Sohn, Heiliger Geist einer ist, wie du bestehst aus Geist, Seele und Leib, aber einer bist. So heißt hören, eben dieses Schema heißt hören, verstehen und tun. Also hören heißt nicht nur hören, sondern hören im Hebräischen heißt hören, verstehen und tun. Das ist mir ganz wichtig, dass du das in dein Herz bekommst. Hören, verstehen und tun ist eins. Wenn du nicht tust, mit anderen Worten, da hast du nicht gehört. Denn dieses Wort sticht im Schema hervor, zusammen mit der Bedeutung ein. Das hebräische Wort für ein ist Echad und meint der Vereinte, der Einzige. Das Konzept, welches dahinter steht, ist das Zusammenbinden von Fäden oder Schnüren eines Seils und dergleichen. Siehe die Enden eines Seils oder einer Schnur. Israel war aufgerufen, erstens zu hören, zweitens zu verstehen und dann drittens, ja, was sollten sie jetzt tun? Hören, verstehen und tun, ja, was sollten sie tun? Sie sollten den vereinten Gott tun, nämlich ihn leben, ihn exakt repräsentieren. So wie er eins ist, so sollten sie eins sein. So sollen wir eins sein. Erinnere dich an das hohe priesterliche Gebet von Jesus in Johannes Kapitel 17. Da geht es um diese Einheit. So wie der Vater in mir und ich in dir und der Vater und ich in dir und ihr untereinander. Das alles zu diesen Quasten. Wenn wir wieder die Lehre anschauen von den Quasten, von der Verknüpfung, von der engen Verknüpfung, dass sie eins seien. Also Israel musste den vereinten Gott tun. Dieses Tun hatte einen tiefen Zusammenhang mit ihrem Erfolg oder halt dementsprechend im negativen Sinn auch mit dem Misserfolg. Gott gebot ihnen, was sie mit ihrer Kleidung tun sollten. Im 5. Mose Kapitel 22, Vers 12, da steht geschrieben über Quasten. Wir werden das nachher anschauen, was das ist, was das heißt, was es bedeutet. Da steht geschrieben, Quasten sollst du dir machen an den vier Zipfeln deines Oberkleides, mit dem du dich kleidest. Diese Quasten sollten Israel an die Einheit mit Gott erinnern. Sie waren zusammengeknöpfte untereinander und mit Gott. Jesus bestätigt das gleiche Prinzip und die gleiche Absicht Gottes im Neuen Testament. Ich lese es jetzt hier vor, ein Ausschnitt aus dem Johannes 17, Vers 21 und 22. Damit sie alle eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ja, wofür denn? Für den Eigengebrauch? Nein. Die habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Zu dieser Einheit siehe nun die Erklärungen in der Lehre der Leibsalbung, dritte Salbung oder gemeinsame Salbung, der kooperativen Salbung. Wir schauen jetzt die Gliederung an für die nächsten Kapitel, die da folgen. Das geht bis und mit 11, das sind 11 Kapitel. Wir gehen das mal rasch durch miteinander, nur damit du eine Idee hast, was da auf dich zukommt. Kapitel 1, Gott ist Echad, der Vereinigte. Kapitel 2, Echad im Verhältnis des Verheiratetseins, in der Bundesbeziehung. Kapitel 3, Echad Israels, die Einheit Israels. Kapitel 4, Anforderungen in Echa, was da für Anforderungen gestellt werden, auch heute im Neuen Testament, wie das da aussieht. Kapitel 5, Beispiele der vier Anforderungen, da gibt es praktische Beispiele. Kapitel 6, die vier Anforderungen an die Epheser. Kapitel 7, vier Teile zur Maturität. Kapitel 8, das Gideon-Prinzip. Da siehst du vielleicht Dinge, die du noch nie so gesehen hast. Kapitel 9, das neue Jerusalem. Das Jerusalem, das sich vom Himmel absenkt. Kapitel 10, Echad, der Herausgerufenen, der Überrest. Die Einsheit, könnte man sagen. Gott ist einer im Überrest. Dann schauen wir uns die zwei Cherubim an, im Kapitel 11. Und wie wir in der Praxis Echad werden. Was diese zwei Cherubim auf dem Gnadendeckel der Bundeslade für uns für eine Bedeutung haben. Als Vorschatten im Alten Testament. Und wie sich das heute umsetzt. Jetzt gehen wir zuerst in die Auslegung dieser Kapitel und schauen uns mal an, was darin, was uns Gott offenbart über dieses Echad und über dieses Shama. Kapitel 1 sagt, Gott ist Echad, der Vereinigte. Die Mehrzahl in Gottes Dreieinigkeit, die Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist, Gott ist die Dreieinigkeit. Gott ist eins, einer. Gottes Offenbarung der Person, der Wahrheit ist progressiv. Die Offenbarung der Dreieinigkeit war in der Zeit des Alten Testamentes noch verborgen. Die war damals nicht so klar offenbart worden, wie uns das heute geschehen ist. Damit ist erklärt, dass mehrere Personen in der Schöpfung involviert waren. Ob Gott mit dem uns Engelswesen gemeint hat, wie vielleicht einige argumentieren könnten, ist doch sehr fraglich, würde ich da mal sagen. Es heißt ja auch uns ähnlich und so weiter. Also uns bezieht sich, so wie wir das heute auslegen möchten, auf die Gottheit, auf den Vater, Sohn, Heiliger Geist, auf uns, der einer ist. Der uns ist einer, könnte man sagen. Ne? Also weiter heißt es, was eindeutig und unmissverständlich auf ihn hinweist, sehen wir im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. 1. Mose, Kapitel 11, Vers 7, da heißt es, wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie eine des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Das geht ja um Babylon, das weißt du inzwischen. Aber da sagt Gott nicht, lass mich herabfahren, sondern er sagt, lass uns herabfahren. Später offenbarte Gott, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist im Schöpfungsprozess beteiligt waren. Da war ein Gott und alle drei Personen dieses einen Gottes waren darin beteiligt. Im Alten Testament, der Geist, der Ruach, Psalm 104, Vers 30, du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen, du erneuest die Flächen des Ackers. Der Odem ist der Geist, nach New King James Version heißt es, du sendest deinen Geist aus und so werden sie geschaffen. Jeremia 10, Vers 12, da steht geschrieben, er hat aber die Erde durch seine Kraft gemacht und den Weltkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Nach Luther 1912. Nun schauen wir uns mal den Sohn an, nach dem Geist. Die nächste Person, der Sohn Jesus, Hebräer 8, 1 bis 10. Im Vers 1, da fängt er an, der Hebräer-Schreiber, und schreibt, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, pass jetzt gut auf, das ist die Hauptsache, spricht er davon, von der Hauptsache, vom Ersten. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das ist der Herr, erreicht hat, nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Also die waren ja immer noch im Amt. Da waren noch solche, die nach dem Gesetz opferten, die nach dem Gesetz Gaben darbrachten. Die dem Abbild und dem Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn siehe zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler etwas besser, eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben ja nicht in meinem Bund. Und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also an dieser Stelle möchte ich dich nochmal daran erinnern, besinn dich mal wirklich, wer das Israel ist, das er da meint. Verpass nicht, wenn du an jemand anders denkst, das geht dich an. Du bist Teil davon. Du bist im Bund mit Abraham. Du bist ein Same Abrahams, weil du in Christus bist. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass du das nicht vergisst hier und nicht zu allzu weit zurückschaust in das Alte Testament, zu der Zeit, als der alte Bund abgesetzt und durch den neuen und der neue Bund eingesetzt wurde. Mit anderen Worten sagt Paulus hier im 1. Korinther 8,6 über den Vater, über Abba, das wäre nun die nächste Person, die wir anschauen, in diesem Gott, der spricht davon und sagt da in 1. Korinther Vers 6 vom Kapitel 8, so ist doch für uns ein Gott, der Vater. Und nun sagt er, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das heißt, das deutet jetzt zum Abschluss dieses Kapitels hin, dass die drei in einem Gott sind. Malachi 2,10 spricht davon und fragt, stellt die Frage, haben nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Dieses ein Gott geschaffen weist darauf hin, dass alle drei Personen ein Gott sind oder ist. Ja, kannst du auswählen, was du lieber hast. 1. Mose, Kapitel 1,1, da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Siehst du, hier hast du die vielleicht vier wichtigsten Worte in der Bibel. Ganz am Anfang, diese vier Worte, die da heißen, im Anfang schuf Gott. Dann, als der Mensch auch noch schuf, da ging es schief, nicht? Aber am Anfang schuf Gott. Göttliche Worte, siehst du? So wurden in einem Schöpfungsakt, in der Einheit, die Himmel, Erde und die Meere und alles, was in ihnen ist, erschaffen. Der hebräische Name für Gott ist Elohim. Es ist ein Pronomen, das im Plural steht. Die Elohims, könnte man sagen, nicht verdeutscht. Diese Mehrzahl von Personen in Gott war offenbar von Babylon. Was da in Babylon gestartet wurde, was da Anfang nahm, das war ein Angriff auf die Wahrheit, die Dreieinigkeit Gottes. Da Satan schon lange vor den Menschen existierte, war ihm diese Wahrheit bestens bekannt. Den musstest du nicht lehren. Wie oben bereits gezeigt, wurden Himmel und Erde lange vor Babylon geschaffen. Und wie wir ebenfalls sehen können, wurden sie durch einen gemeinsamen Schöpfungsakt in der Einheit Elohim geschaffen. Abraham sieht ihn bei Mamre. Wir lesen 1. Mose Kapitel 18 Vers 1 und fortfolgende bis Vers 3. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Im Vers danach zeugt nun die Schrift davon, dass der Herr ihm in drei Personen erschien. Im Vers 2, da steht geschrieben, und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen, verneigte sich zur Erde. Und im Vers 3 lesen wir dann weiter, dass Abraham die drei Männer nun als seinen Herrn und nicht als meine Herren bezeichnete. 1. Mose, Kapitel 18, Vers 3, und sagte, Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Der Grund dafür war, Gott ist einer und er manifestiert sich in drei Personen. Nichtsdestoweniger ist die Vereinigung die Einheit in eben dieser Trinität. Ich möchte hier erwähnen, dass eine dieser Personen, nämlich der Sohn, Jesus Christus, in dieser Manifestation mit beteiligt ist. Er ist nämlich das Haupt seines Leibes. Das heißt, nun bist du gefordert, auch in der Repräsentation Gottes mitzuwirken, damit du dich zur Verfügung stellst, als Leibteil, als ein Stück, ein Teil dieses Organismus, wovon Christus das Haupt ist. Die Einheit ist Inhalt und Verknüpfung des Echad. Es gibt keine Echad ohne Vereinigung und Einssein. Erinnere dich daran, Echad ist die Herrlichkeit Gottes. Echad ist die, seine Einheit, die sich offenbart in seiner Herrlichkeit. Denn die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. So spricht der Herr in seinem Gebet in Johannes 17. Diese Einheit sehen wir auch im Neuen Testament, 1. Johannes 5, 7 bis 8. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Nach der englischen New King James Version im Vers 8, da heißt er, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, diese drei sind eins. Elberfelder und viele andere deutschen Bibelübersetzungen, inklusive F.H. Bader, übersetzen den Vers 8 mit Geist und Wasser und das Blut und die drei sind einstimmig. Wenn wir die griechischen Worte anschauen, dann heißt das erste Wort, der Pater, das zweite Wort, der Logos, und das dritte Wort ist der Hagios, Pneuma, aus Pneuma. In Johannes 17, 22 steht geschrieben, dass die Herrlichkeit, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, für was denn? Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Also da siehst du die direkte Verbindung zu diesem Echad. Diese Einsheit, Gott ist eine, in der Einsheit, die Echad-Einsheit in seinem Leib. Johannes 10, 30, ich und der Vater sind eins. Kommen wir zum nächsten Kapitel, Echad, im Verhältnis des Verheiratetseins. Ehe, die Ehebeziehung, die zwischen Mann und der Ehefrau besteht. Ehemann und Ehefrau, der Bund. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Die Vereinigung von Mann und Frau ist erklärt im Kontext von Echad. In diesem Verhältnis ist Gemeinschaft und Vereinigung enthalten. Denn hierin finden wir den Typus der Einheit zwischen Christus und seiner Braut, seiner Gemeinde, seinem Leib oder seinem Weib. Dann kommen wir zum 3, Kapitel 3, Echad Israels. Die Hebräer waren dazu angehalten, sich andauernd an das Echad Gottes zu erinnern. Sie taten dies beim Anblick der Quasten und durch die Rezitation des Schama. Das heißt, sich aktiv in der Rezitation und des Denkens einzuverleiben. Sich darin zu beteiligen. Nicht daran, aber darin. Das ist ein Unterschied. Du bist teilhaftig, du bist Teil davon. Du wirst mit ins Erbe hineingenommen. Dein Erbe wird du und du wirst dein Erbe in Christus. Der ist dein Erbe. Was ist nun so wichtig an diesem Echad? Die Herrlichkeit Gottes ist im Echad. Oder Echad ist die Herrlichkeit Gottes. Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Er gibt seine Herrlichkeit nicht einem Götterbild oder einem Bildnis, das der Mensch sich da macht. Denn die Bibel sagt uns, dass Gott den Menschen in seinem Bildnis geschaffen hat und rät uns dringendst ab, dass wir uns den Gott schaffen in unserem Bildnis. So, jetzt hast du etwas zum Meditieren darüber. Da merkst du etwas, was da geschieht. Im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, da spricht Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Eine Anmerkung hier sei mir erlaubt, da steht dann irgendwo, er soll herrschen über die Menschen. Da zählt ja bloß die Tiere auf. Merkst du etwas? Das Bild Gottes ist Echad. Der Mensch wurde gemacht, um vereinigt zu werden oder zu sein, nachdem er halt nicht mehr vereinigt ist, es wieder zu werden. Siehe dazu auch der Organismus, der Leib Christi oder die Leibsalbung, die dritte Salbung, die kooperative Salbung, wie wir gelehrt haben in der Leibsalbung, in dem Buch Kooperative Anointing, die Leibsalbung. In den Vereinigten Festen, also das Schama, der Mensch wurde gemacht, um vereinigt zu werden. Siehe dazu auch der Organismus, der Leib Christi. Im Schama sollte Israel die Einheit Gottes tun und offenbaren. In den Vereinigten Festen, sie klagten, als der Stamm Benjamin fehlte, mag sich erinnern, als die da weggeschlachtet wurden. Im Wesen und in der Moral der Gebote, in der Theologie, alle mussten dasselbe glauben und hatten die gleichen Gebote zu halten. In der Bestimmung, ein Zeuge zu sein, eine königliche Priesterschaft. Also in der Bestimmung, ein Zeuge zu sein, eine königliche Priesterschaft. Gott hat die Echad-Prinzipien nie verlassen. Er ist Echad für immer. So wie er Liebe ist, so wie Gott gut ist, so ist Gott Echad. So siehst du nun das Bild in den Trompeten und den Sängern im 2. Chronik, Kapitel 5, Vers 13 und 14. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Dann sehen wir ein weiteres Beispiel in der Ein-Mann-Kompanie unter Esra. Esra, Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Und als der siebte Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Da hast du ein Body, ein Leib, eine Körperschaft, eine Kompanie, eine Kooperation, eine Körperschaft. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, Serubabel, der Sohn Schelaltiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten, obwohl ein Teil von der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebte, und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Und sie begingen das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist, mit dem Brandopfer, Tag für Tag in der Zahl, wie es vorgeschrieben ist, wie jeder Tag es forderte. Die Ein-Mann-Kompanie unter Nehemia, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jeden, der zuhören verstand. Da bist du ja schon wieder bei dem Schama. Höre, verstehe, tue. Das heißt hier, er brachte es vor diese Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jeden, der zu hören verstand. Und er las dann aus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tag Licht bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und Frauen, aller, die es verstehen konnten. Siehst du, da hast du schon die nächste Stufe. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. So, das ist die Haltung, die Ausrichtung deines Herzens Auge, dass dein Ohr hört. Höre, verstehe, tue. Dann kommen wir weiter zu der Ein-Mann-Kompanie gegen Benjamin. Du hast ja vorhin gehört, dass dein Stamm fehlt. Da steht geschrieben im Richter, Kapitel 20, Vers 1, und alle Söhne Israels zogen aus, und die Gemeinde von Dan bis Beersheba, dazu das Land Gilead, versammelte sich wie ein Mann. Hier hast du es wieder. Versammelte sich wie ein Mann vor dem Herrn nach Mizpah. Das war im Krieg gegen Benjamin. Als da der Levit seine Frau zurückbrachte, da geschah ja das Gräuliche, dass er sie dann zerstückeln musste und an die zwölf Stämme sandte, worauf dann dieser Vernichtungsakt, dieser Bruderkrieg, einen ganzen Stamm bis auf wenige Überbleibsel zerstörte. Matthäus 12, 25, da geht es darum, die Herrlichkeit der Einheit, die war verantwortlich für die Regentschaft Israels. Jesus sagt dazu im Neuen Testament über diese Uneinigkeit, über das Bestehen oder Nichtbestehen, Matthäus 12, 25, da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Also Echad ist die Notwendigkeit, diese Herrlichkeit Gottes, um bestehen zu können. Das genügt dir nicht, gerettet zu sein, gesalbt zu sein und begnadigt zu sein, wenn die Regentschaft Gottes, seine Königsherrschaft offenbar werden wird, und das wird sie, denn die ganze Herrlichkeit wird die Erde bedecken, so geht das darin, um die Einheit. Und zwar eine Einheit, die so dicht ist, wie die Wasser die Meere bedecken, Das ist eine organische Verknüpfung, die unter Druck im Diakrino in einem Ausschmelzprozess dahin führt, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbart in den zerbrechlichen Gefäßen, die wir sind. So kommen wir nun zum Kapitel 4, zu den Anforderungen in Echad. Innerhalb des Echad sind einige Prinzipien tief verwurzelt. Das kann man nicht trennen. Von der damaligen hebräischen Denkweise wurde dies gar nicht richtig aufgefasst, weil die noch nicht diese Offenbarung hatten, wo der Sohn Gottes, Jesus, kommt und sagt, ich kenne den Vater, ich offenbare den Vater, der Vater ist in mir. Jesus lehrt über diese Vater-Sohnschaft-Beziehung und die Beziehung zum Heiligen Geist in der Einheit. Denn uns aber ist es gegeben, dass wir uns zurückblickend mit diesen Prinzipien auseinandersetzen können. So bitte ich dich, erinnere dich daran, die Juden konnten Gott nicht als heilige Dreieinigkeit erkennen oder sehen. Wir haben hier die Prinzipien von Echad mal aufgeschlüsselt, da kommen wir später zur Auslegung. Es geht um 7 Prinzipien, die göttliche Zahl, es ist die Mehrzahl der Gottheit, das Plural, in der Einheit, es ist das Wesen, das Plural ist, Nummer 2, die Lehre der Einheit, dann Nummer 4, die Zweckbestimmung und Sinn der Einheit, Nummer 5, Auferstehung, Nummer 6, Schöpfung, Nummer 7, die Heiligung. Jetzt fangen wir an, wir gehen zum ersten Kapitel mit der Mehrzahl der Gottheit. Diese Mehrzahl schließt die absolute Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist mit in sich ein, das Wesen Gottes. Echad verschanzt die Gemeinschaft wortwörtlich in sich. Der primäre Kontext dafür ist das Wesen, der Vater, Sohn, Heiliger Geist Gemeinschaft und die untrennbare Verbindung ineinander. Der Vater ist, wo der Sohn ist, und der Sohn ist, wo der Geist ist. Diese 3 Personen, Gott, sind omnipräsent. Somit ist Gott ein in der Gemeinschaft und der Verbindung. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht unabhängig voneinander. Das Wesen, zum Kapitel 2, das Wesen ist plural. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins im Wesen. Nicht nur Charakter, Psychos, alle haben sie oder sind sie dieselben moralischen Attribute, wie Gerechtigkeit, Heiligkeit, Treue, Weisheit, Wahrheit, Liebe, Leben in sich und so weiter. 2. Mose, Kapitel 34, Vers 6 bis 7, da lesen wir, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der 3. und 4. Generation. So ist das hier von Mose festgehalten worden im Exodus. Dann kommen wir zum 4. Teil, Lehre der Einheit. Einheit im Glauben, in der Lehre und in der gleichen Glauben oder der gleiche Glaube. Vater, Sohn und Heiliger Geist glauben ein und dasselbe. Hallo? Verstehst du das? Was tun wir in der Herrlichkeit, die der Herr uns geschenkt hat? Denn wenn du den Sohn kennst, dann kennst du den Vater. Johannes 14, Vers 7 bis 12, da lese ich, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jetzt hör mal, wie Jesus darauf antwortet. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Was für eine Enttäuschung, siehst du? Dann sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater? Ja, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Denn wenn du ihn aufgenommen hast, hast du den Vater in dir. Wer euch aufnimmt, Matthäus 10, Vers 40, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt auf, der mich gesandt hat. Markus 9, Vers 37, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Hebräer Kapitel 3, Vers 1, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unserer Bekenntnis, Jesus. Hast du das gehört? Ich lese das nochmal. Apostolos heißt der Gesandte. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Du magst dich erinnern, ich habe dir mal erzählt von diesem Bruder, den ich getroffen habe aus dieser charismatischen oder pfingstlich-charismatischen Gemeinde. Als ich da sprach von unserem Herrn Jesus als den Chefapostel, der Erste, der Vorausgegangene, da hat er mir fast die Augen ausgekratzt. Der war so empört, dass ich jetzt mich getraute, Jesus Apostel zu nennen oder ihn in Verbindung zu bringen mit Apostel. Der hat eine solche Abstufung in sich gehabt, dass er nicht mal mehr unterscheiden konnte, was es eigentlich heißt, Apostolos. Also das ist ganz klar, dass diese Einsheit, diese Verbindung bestand, weil nun der Vater den Sohn, oder weil sich der Vater in seinem Sohn selbst gesandt hat, da kam der Apostel. Hebräer 3,1, ich lese es nochmal, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel, betrachtet den Gesandten. Wie Jesus gesagt hat, wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also betrachtet diesen Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Denn er tut, was er der Vater tut, sieht, er tut nichts aus sich selbst. Seine Aktionen sind identisch mit denen des Vaters. Wenn du ihm folgst, ihn nachahmst, folgst du dem Vater nach. Diese Aktionen meinen, er denkt, wie der Vater denkt. Johannes 5, Vers 19, da steht geschrieben, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also, wie der Vater, so der Sohn. Johannes 8, Vers 28 bis 29, da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und er mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Siehst du, da spricht er wieder, der mich gesandt hat, der Apostolos. Johannes 9, Vers 14, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da kann niemand mehr wirken. Johannes 6, Vers 38, da spricht er, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 4, Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringen. Wenn wir Nachfolger, Nachkommen Jesus sind, wenn wir durch die Nachfolge zu Nachkommen werden, weil wir schon zuvor ausgesucht worden sind, als seine Nachkommen, so sollen wir jetzt auch nachfolgen, dann kommen wir in diese Dimension, in diese Verfassung, in diesen Upgrade, würde man heute fast sagen, nicht mit diesem modernen Deutsch, das wir haben, dass wir in die Situation kommen, einen solchen Upgrade bekommen, dass wir mit ruhigem Gewissen und voll Bewusstsein, voller Gewissheit sagen können, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringen. Denn die Werke sind vollbracht, die sind vollkommen, schon vor Grundlegung, zu Grundlegung der Welt. Denn die Königsherrschaft Gottes ist ja auch nicht, wie wir wissen, essen und trinken, sondern da kommt jetzt eben diese Gerechtigkeit, das zu tun, was der Vater tut, diese Gerechtigkeit und daraus Friede, Freude im Heiligen Geist. Das heißt, wenn du ihn siehst, siehst du den Vater. Durch das Ansehen, dass du ihn ansiehst in seinem Wort, wirst du verwandelt. Das ist der Gott oder der Herr der Wandlungen. Du wirst verwandelt, wenn du ihn siehst. Weil du, wenn du ihn siehst, den Vater siehst. Johannes 14, Vers 9, da spricht Jesus zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Das heißt, du hast mich nicht gesehen. Schau mich doch mal an. Schau mich mal geistlich an. Nicht als Sohn von Josef, sondern als Sohn vom Vater im Himmel. Wer mich gesehen hat, denn der hat den Vater gesehen. Und wie sagst du nun, Philippus, zu mir, zeig uns den Vater. Denn er sagt ja, ich spreche ja, was der Vater spricht. Darum, wenn du ihn hörst, hörst du den Vater. Denn er spricht ja in Johannes 12, Vers 49 bis 50, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Wunderbar, siehst du das? Vater und Sohn glauben gleich, die sind eins, die glauben. Und glaubt der Heilige Geist das Gleiche? Denn Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Beistand schicken. Was heißt jetzt einen anderen Beistand? Einen zusätzlichen. Das ist nicht einer, der anders denkt oder anders handelt oder anders ist, sondern der ist in der Art gleich, aber er kommt jetzt als zusätzlicher Helfer, als eine Dimension in dieser Gottheit. Johannes 14, Vers 16 bis 17, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Dieses griechische Wort Allos, das für anders steht, das ist unterschiedlich in vielen Anwendungen. Mehr, einer, einen anderen, andere in anderer Art, aber nicht in anderem Wesen. Das ist das, die Art vielleicht des Aussehens, nicht? Wenn man jetzt das mal fleischlich betrachten würde, nicht? Dann konntest du Jesus als Sohn, als in der Manifestation in einem vergänglichen Leib sehen und dann konntest du ihn wiedersehen in diesem unvergänglichen Leib, da er aufgefahren ist in den Himmel und den Geist kannst du nicht sehen. Das heißt, du kannst ihn nur sehen mit dem inneren Auge, aber nicht mit dem. Jesus konntest du berühren, du konntest den Geist in dem Sinn nur durch die Berührung Jesus berühren. Also den Geist direkt kannst du nicht berühren. Der Heilige Geist hat dieselben Qualitäten wie der Sohn und dieser hat wiederum dieselben Qualitäten wie der Vater. Das heißt, die Qualität ist gewährleistet, da alle eins sind. Die drei sind eins, einer. Denke an die drei beim Mamre von Abraham, mein Herr. Der sieht drei und sagt, mein Herr. Darin sehen wir die Verwurzelung und die Einbettung der Gemeinschaft und Einheit in Echad. Gleicher Charakter, gleicher Glaube, gleiches Wesen, gleicher Gott. Dann kommen wir zum Kapitel der Zweckbestimmung und Sinn der Einheit. Echad verschanzt die gleiche Absicht und Bestimmung. Die heilige Dreieinigkeit ist eins in ein und derselben Absicht und Bestimmung. Sie haben keine anderen Ziele. In der Taufe, in der Segnung, im innewohnenden Geist Gottes. Wenn wir die Taufe anschauen, da steht geschrieben, Matthäus 28, 19 bis 20, geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, sagt Jesus, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt, tauft in den Namen und nicht in die Namen. Hallo? Weil Gott einer ist, so wie bei Mamre und Abraham. Er sagt nicht, tauft sie in die Namen, sondern tauft sie auf den Namen. Den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Auf Gott. Oder in Gott. In der Segnung, 2. Korinther 13, 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die Kommunion des Heiligen Geistes sei mit euch allen, sagt der Paulus. Im innewohnenden Geist Gottes in Römer 8, 9, da hast du wiederum den Paulus, der schreibt da, aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, so seid ihr eben nicht im Fleisch. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Epheser 3, 17. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. In Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus und sprach zu ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird in ihm leben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also spricht er wieder von wir, der Vater und ich. Durch den Geist, der wird wohnen und Wohnung in euch machen. Dann kommen wir zum Kapitel 5, die Auferstehung. Ja, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Jesus, Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Er spricht da vom Leben. Ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Im Johannes Kapitel 2, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, da spricht Jesus von seinem Leib, indem er sagt zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Dann kommt der Geist als drittes, Römer, Kapitel 8, Vers 11, sagt Paulus, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Amen. Halleluja. Siehst du? Dann kommen wir zum Kapitel 6, die Schöpfung, 1. Korinther. Wir lesen dazu 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 6. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind, und wir auf ihn hin und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Dann kommen wir zu Jesus, Hebräer Kapitel 1, Vers 10. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Kolosser 1, Vers 15 bis 19. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Siehst du jetzt, da wurde er sichtbar. Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Ja, was für eine Fülle? Das war die Fülle Gottes. Der ganzen Fülle Gottes in ihm zu wohnen. Siehst du? Dann kommen wir zum Geist. Im Psalm 104, Vers 30. Du sendest deinen Lebenshauch, deinen Geist aus. Ja, die werden geschaffen. Du erneuest die Flächen des Ackers. Wer ist das Ackerfeld? Das sind wir. Jeremia 10, Vers 12. Er ist es, der die Erde gemacht hat, durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet hat, durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt, durch seine Einsicht. Gott, dann kommen wir zu Gott. Malachi 2,10, haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos aneinander? Siehst du, wir handeln treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen. So, das ist das Problem, was wir heute haben. Unsere Treulosigkeit im Bund des Leibes Christi. Das ist nicht das Thema jetzt, aber natürlich greifen wir mit diesem Schaam, mit diesem Echa, die Herrlichkeit und Einheit Gottes, durch das Hören, Verstehen und Tun, greifen wir natürlich alle diese individualistischen Strömungen, die sich da in den Leib hinein mutiert haben, hinein migriert haben, greifen wir damit natürlich an, mit diesem Wort. Dann geht es um die Heiligung, Kapitel 7. Wir schauen wieder die drei Personen der Gottheit an, der Vater, dann den Sohn und den Geist. Gehen wir zuerst zum Vater. Judas 1. Judas, ein Knecht Jesu Christi, ein Bruder aber des Jakobus, den Berufenen, die da geheiligt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt in Jesu Christo. Jesus, in Hebräer 12,11, denn obwohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, die Brüder zu nennen. Was für eine Verheißung, siehst du das? 1. Korinther 1,2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus. Dann der Geist, Römer 15, Vers 16, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. So, da siehst du die drei Personen der Gottheit in eins. Da kommen wir wieder zu dem Echad Gottes, ist die Einheit Gottes und sie schließt mit ein. Verbindung, Verbindlichkeit, Gemeinschaft, das heißt eine Bundesbeziehung. Christusgleichheit in Wesen, ein Mann zu sein, also eine kooperative Leibsalbung, in einem Organismus zu sein. Siehe dazu die Lehre, Leibsalbung, dritte Salbung, gemeinsame Salbung von Kelly Warner, theologische Gleichheit, die habe ich übersetzt, das kannst du alles herunterladen, auch am Internet. Auf der Homepage. Theologische Gleichheit. Es geht um die Einheit der Zweckbestimmung. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Beispiele der vier Anforderungen im Johannes 17. Da geht es um die Bundesbeziehung, bleibende und bestehende Verbindlichkeit. Wenn du als Leib funktionierst, oder funktionieren willst, dann musst du deine Andockstelle, dein nächstes Glied, wo du als Glied mit vergliedet wirst, mit verschweißt, verlötet wirst, musst du finden. Gott hat dich darin vorbereitet. Du kannst nicht irgendwo etwas tun und sagen, ich bin in der Kirche Jesu. Du hast deinen Platz. Johannes 17,6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Kommen wir zum Vers 11, Johannes 17. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ja, diese Kompanie war und ist zusammen verknüpft oder geknüpft wie die Stränge in den Quasten. Wenn du die Lehre ansiehst von den Quasten, da siehst du, es gibt auch akzeptierte Verknüpfungen. Das sind die losen Verbindungen. Die Quasten, die mussten satt verknüpft sein. Die durften nicht lose sein. Das zählt für uns, für unser Echo, für unsere Herrlichkeit, diese satte, diese enge Einheitsverknüpfung. Diese Kompanie war und ist zusammen verknüpft wie die Stränge in den Quasten. Die des Pronomens im Plural zeigt auf die Verknüpfung hin. Es kann nicht ein Strang mit einem Strang verknüpfen, da hast du schon zwei. Sie wird in diesem Zusammenhang 18 Mal in Johannes 17 gebraucht. Und ihrem 20 Mal nach der New King James Version. Das Wesen der Sie, Ihr Kompanie, das ist eine Kompanie der Gemeinschaft. Johannes 17, 6, denn ich habe deinen Namen, den Menschen, offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie. Und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Was hat er denn für einen Namen offenbart? Er hat den Namen des Vaters offenbart, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Er hat den Namen Gottes offenbart, das heißt eins. Er hat vorbildlich gelebt, was diese Einheit ist, wie sie funktioniert in der Praxis. Das ist ein Nicht-Eigentum eines Netzwerkes oder ein Nicht-Konfession oder Denominationswesen und Denken. Es ist weder eines Apostels noch einer lokalen Kirche. Es ist die Einheit, das Eigentum des Herrn. Du kannst es nicht für dich beanspruchen. Es ist nicht aus der Welt und nicht von der Welt, sondern der hat sie von der Welt, aus der Welt genommen. Johannes 17, 6, aus der Welt gegeben hast, die du mir aus der Welt gegeben hast. Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Vers 16, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Vers 19, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Sie empfangen und erkennen. Jesus spricht in Johannes 17, Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, 8, und sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Sie sind in der Wahrheit Geheiligte. Sie haben sich geheiligt in der Wahrheit. Darum spricht Jesus, Johannes 17, 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Magst du dich vielleicht erinnern, in Johannes 15, wo er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Müsste man sich mal fragen, wo sind denn die anderen geblieben? Also das Wort, die Heiligung. Er hat sie in die Heiligung versetzt. Dein Wort ist die Wahrheit und durch diese Wahrheit sind sie geheiligt. Eine gesamte oder apostolische Kompanie, meint das, in Johannes 17, 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das heißt, Apostolos, Gesandte gemacht aus ihnen. Johannes 17, 20 bis 21. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. So, hier betet Jesus nicht für diese Generation, die damals bei ihm war, sondern er betet jetzt für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das bist du und ich. Und dann sagt er, die sende ich. Siehst du, Gott gibt uns den fünffältigen Dienst. Solange die Braut noch in der Zurüstung ist, sind auch die Dienste wirksam. Da hast du diese fünf Finger an der einen Hand. Und der eine Dienst davon, das sind ja auch die Apostel. Das heißt, es gibt heute Gesandte. Das ist nicht so, dass das aufgehört hat in der Zeit, wo der letzte Apostel, den Jesus noch gesehen hat, im Fleisch, gestorben war, sondern Paulus war ja bereits der Erste, der da eine besondere Begegnung auf dem Weg nach Damaskus hatte. Dort erschien ihm Jesus und sandte ihn. Und so sind einige danach auch wiederum gesandt. Auch ich bin gesandt von meinem Vater und von der ganzen heiligen Versammlung. Die haben mich so wie ein Timotheus da in die Welt geschickt, mit dem Paulus als die Vaterschaft, der sendet, der die Söhne in die Bestimmung bringt. Das heißt, sie sind in der Wahrheit geheiligt. Das ist die Wahrheit. Eine gesamte oder apostolische Kompanie, das ist die Wahrheit. Jesus hat nie gesagt, geht und macht jetzt Kirchen und holt die Leute da herein, sondern hat gesagt, geht und macht. Was wollen wir machen? Nachfolger Jesu, Apostolos, um sie zu senden. Nachfolger Jesu, denn habe ich auch sie in die Welt gesandt. Eine Ein-Mann-Kompanie aus Ägypten kam, eine neue, bunt gemischte Menge. Es war eine Ein-Mann-Kompanie damals, die aus Ägypten kam, eine bunt gemischte Menge. 1. Korinther 10, 1 bis 5. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, schreibt Paulus, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen. Und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott keinen Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Das heißt, da hat etwas nicht funktioniert mit dieser Ein-Mann-Kompanie. Die wurden nicht eins mit Mose, die haben dauernd rebelliert. Natürlich nicht gegen Gott, versteht sich, gegen Mose. Und was sagt die Bibel? Was sagt Gott? Gegen mich haben die rebelliert. Wie sieht das heute aus? Der Fels folgte ihnen. Sie hatten alle dieselbe Vision. Die gleichen Führer. Sie aßen das gleiche Essen. Sie tranken dasselbe Wasser. Alle diese Anforderungen der Einheit waren erfüllt, aber das war nicht genug. Denn das war die Wesensverfehlung. Viele nennen es den Charakter, mag sein, aber ich nenne es das Wesen, weil da hast du keinen Platz mehr auszuweichen. Du kannst, wenn du vom Charakter redest, kannst du da eine separate Partizipation auf deiner inneren Festplatte haben und dann kannst du immer noch sagen, das ist der und das bin ich, das ist aber nicht so. Das heißt, du siehst das, folge dem Fels, das ist die praktische Gerechtigkeit, geführt durch den Heiligen Geist. Das ist keine theoretische Rettung mehr, keine theologische in dem Sinn, sondern jetzt wird es praktisch. Johannes 17, 12, da betet Jesus zum Vater, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Denke an den Namen der Einheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Also der Name spricht von Rang, Autorität und Freude. Vorzüglichkeit und Taten, alles Wesenseigenschaften dessen, der sagt da, ich bin Gottes. Das sind die Wesenseigenschaften, ich bin. Dies alles spricht von der Unität des Heiligen Geistes. Du kannst nicht mit einer Hure eins sein. Siehe Offenbarung 17 und 19. Die ganzen Kapitel über das Hurenhafte, über die Hure, über das Weib. Er meint, dass Jerusalem oder die hurenhafte Kirche, die Frau mit dem Kelch, mit den Gräueln drin. Du kannst nicht mit einer Hure eins sein. 1. Mose, Kapitel 49, Vers 5 bis 6. Die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat, sind eure Waffen. Meine Seele kommt nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann. In ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Also da siehst du, das sind Brüder, der Simeon und Levi. Die haben den Bund, den ihr Vater geschlossen hatte, gebrochen. Und so sagt nun, meine Seele kommt nicht in ihren geheimen Rat. 1. Mose 49, 5 bis 6. Da kommen wir zu der Theologie, das Glaubenssystem. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalt und diese Kosmokratoren, die unsere Denkweise beeinflussen. Natürlich unser Fleisch, das da mitschwingt und mitspielt. Das heißt, der Friede ist das Resultat vom gleichen Glauben. das Ein-Mann-Prinzip. Johannes 17,14, da sagt Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Das ist die Einheit des Glaubens, die Worte zu glauben, die Gott uns gegeben hat. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und derselben Meinung völlig zusammengefügt seid, zusammengelötet, eins. Dann kommen wir zur perfekten Vollendeten in eins. Perfekt vollendet in eins. Das heißt geistliche Maturität. Du kannst im Kindesstadium nicht in eins zusammengefügt oder zusammengelötet werden. Hast du sicher vielleicht schon Beispiele an dir selber erlebt oder an anderen? Es geht nicht. Es ist die Perfektion der Vollendung, die Drittleibsalbung, die dritte Salbung. Also das heißt, das ist eine Kriosalbung, die mit Druck geschieht. Denn wenn wir gekommen sind zu diesem Berg Zion, in Hebräer 12, 22 bis 24, zu der Stadt des lebendigen Gottes, das ist dort, wo diese Kriosalbung geschieht und nicht diese ersten Salbungen, die da bei David die erste, das erste war das Sub. Wir haben drei Salbungen, die erste, das ist die Salbung, die Sukk, das ist das Übergießen, die Massa, so viel wie anschmieren, und dann kommen wir hier, was wir hier reden, in diesem Zusammenhang sprechen, ist das Krio, das sogenannte Einmassieren, Einreiben. Das ist die Einheit in der Perfektion, der Vollendung, der geistlichen Maturität, und diese Einheit wird im Kinderstadium nicht verpasst, sondern das ist im Wachstum. Denn da steht dann geschrieben im Johannes 17, 23 bis 24, denn ich bin in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien. Wir schauen da das Wort vollendet an. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Dieses Telio, das im Griechischen so viel heißt wie komplettieren, vervollständigen, wörtlich ausführen, bewerkstelligen, bildlich einzuverleiben im Wesen, zu weihen, fertig, erfüllen, perfekt zu machen. Das ist das, was dieses Wort hier meint. Und das geschieht mittels dieser Krio-Salbung, dieser Person. Die Salbung ist immer eine Person, das geht immer um Gott, um Jesus. Und dieses Vollendetsein, was er da im Johannes 17, Vers 23 nennt, ist, dass sie in eins vollendet sind. Das meint, in dieser Salbung, in dieser Krio in der Person der Salbung 1, der dritten. Die vier Anforderungen, also in der Einheitssalbung oder in der Einssalbung, welches die dritte ist, das ist dieses Komplettieren, Vervollständigen, wörtlich Ausführen, Bewerkstelligen. Und kommen wir zum Kapitel 6, die vier Anforderungen an die Epheser, darunter die Vereinigung, die einander ertragende, könnte man sagen, die Vereinigung, das bedingt die einander ertragende. Epheser 4, 2, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Im zweiten, da geht es um das Wesen, dies ist die Vereinigung des Wesensgleiche, die Wesensgleichheit im einander ertragen. Epheser 4, 2 bis 3, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wenn du den gleichen Geist hast, so wirst du dieselben Früchte hervorbringen. Es ist gar nicht anders möglich. Die Geistesfrüchte sind die gleichen. Das heißt auch dann im nächsten Kapitel, unter 6, Kapitel 3, das geht um die theologische Exaktheit, akribisch genau. Das heißt, Epheser 4, 4 bis 6, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott, ein Vater aller, der über allen, durch alle und in allen ist. Also tiefer kann das ja gar nicht gehen. Verstehst du? Wenn da der Schöpfer selber in seiner Dreieinigkeit, in Einsheit, in alles, alles in allen und durch alle und in allen ist, was sagst du dazu? Da sagst du nur Amen und sagst Halleluja, hab deinen Willen mit mir, wunderbar Herr. Dann geht es ins nächste Unterkapitel 4, perfekt, vollendet in eins, das heißt die geistliche Maturität. Wir haben gehabt dieselben Früchte, wir haben gehabt die theologische Exaktheit, dann die Perfektion der Vollendung in eine geistliche Maturität, im geistlichen Erwachsensein. Epheser 4, 13 bis 16, da geht es um das Hinwachsen, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß. Epheser Kapitel 4, Vers 13 bis 16. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger, sonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden, durch jedes der Unterstützung dienenden Gelenke, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Dann kommen die vier Teile zur Maturität. Das heißt, der erste Teil dazu ist der Christus oder die Christusgleichheit, Epheser 4, 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Als zweites kommt dann die Stabilität im Vers 14, Epheser 4, Vers 14, denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Siehst du darin, siehst du auch wieder die ganze kaputte Denkweise, die da in der Welt ist, die wir haben, durch den Fall der Schöpfung, mit aller Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Da kommen wir zum dritten Thema, wahr und in Liebe. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Kapitel 4, die Kooperation mit den Leibteilen. Da kommen wir zum Vers 16. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt, verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung. Kapitel 8, jetzt kommt das Gideon-Prinzip, die Vereinigung ihm nach. So, wir fangen an mit Richter, Kapitel 6, Vers 34 und 35. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon, und er stieß ins Horn, und die Abisritter wurden zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten durch den ganzen Stamm Manasseh, und auch er wurde zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten durch Asser und durch Sebulon und durch Naphtali, und sie zogen herauf ihnen entgegen, um sie zu treffen. Also eine Übersetzung aus der New King James Version, ins Deutsche übersetzt habe. Dann heißt es weiter in Richter, Kapitel 7, Vers 1 bis 3, und Jerubbaal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf und lagerten sich an der Quelle Harod. Das Heerlager Midians aber war nördlich von ihnen am Hügel More im Tal. Und der Herr sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus, wer furchtsam und verzagt ist, der kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrte von dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben übrig. Also das heißt, 32.000 kamen, aber das ist noch lange keine Einheit, das ist noch keine Kompanie, sieht aber gut aus, oder? Da siehst du eine Riesenkirche aufmarschieren, eine Kompanie mit 10.000, mit 100.000 und du denkst, oha, aber jetzt schau mal, da gibt es eine Wesensqualifikation. Rufe doch vor den Ohren des Volkes aus, wer furchtsam und verzagt ist, der kehre um und siehe da, 22.000 fehlten. Also wurde deine Kirche plötzlich von 32.000 auf 10.000 reduziert. So, jetzt denkst du, jetzt sind die Richtigen beieinander. So, da gehen wir weiter. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Kraft und Liebe und der Zucht sind Wesenseigenschaften und Qualifikationen im Leibe Christi, oft auch mit Charakter verglichen. Jetzt kommt die theologische Qualifikation. Nach dieser ersten Aussonderung, die wir hier gesehen haben, das war die Wesensqualifikation. Natürlich hat die theologische und dann der Statustest, der auch noch kommt, auch mit dem Wesen zu tun. Das ist ja nicht so klar trennbar. In Richter Kapitel 7, Vers 4 bis 7, da heißt es, und der Herr sprach zu Gideon, noch immer ist das Volk zu zahlreich, führe sie ans Wasser hinab. Denn du weißt, dass das Wort, das Symbol Wasser für das Wort steht, also führe sie mal ans Wort hinab, nicht, könnte man sagen. Ich will sie dir dort läutern, siehst du, jetzt kommt das Wasserbad des Wortes. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht mit dir gehen. Da führte er das Volk ans Wasser hinab und der Herr sprach zu Gideon. Jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit der Hand an ihren Mund brachten, betrugen 300 Mann. Und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Da sprach der Herr zu Gideon, mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. Also das heißt, jetzt bringt das Wasser, das Wort Gottes, das Wort, das macht jetzt den Test und bringt weitere Sondierung und Trennung mit sich. Denn wir müssen alle in diesen Zustand kommen, wo wir alle dasselbe glauben, wo die Doktrin, die Lehre eins wird. Siehe die vier apostolischen Säulen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Das heißt, die Trennung, die Aufnahme des Wortes, da haben wir jetzt keine Zeit, diese Auslegung zu machen, aber diese Aufnahme des Wortes war sehr unterschiedlich. Und Gott hat nur einen Teil erwählt, nicht diejenigen, die wie die Hunde, die religiösen Geister, das sind ja die Hunde in der Vorschattierung im Alten Testament, religiöse Geister, die nehmen das Wort ja auch auf und die tun dann ihr Übel damit oder ihr Übriges damit. Also das heißt, wir müssen in den anderen Zustand kommen, wo wir alle dasselbe glauben, durch die richtige Lehre, durch das Wort. Dann kommt als Viertes der Statustest, um die Perfektion, die Vollendung in eins zu haben. Richter Kapitel 7, Vers 16 bis 22. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Hörner in die Hand und leere Krüge. Und in den Krügen waren Fackeln. Und er sagte zu ihnen, seht es mir ab, macht es ebenso. siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann soll es geschehen, dass ihr es ebenso macht, wie ich es mache. Und stoße ich ins Horn, ich und alle, die bei mir sind, dann sollt auch ihr ins Horn stoßen. Rings um das ganze Heerlager sollt ihr rufen, für den Herrn und für Gideon. Hast du gehört? Für den Herrn und für Gideon. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an den Rand des Heerlagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte eben die Wachen aufgestellt und sie stießen in die Hörner und zerschmetterten die Krüge, die sie in der Hand hatten. Da stießen auch die drei Abteilungen in die Hörner, zerbrachen die Krüge und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln, mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen, Schwert für den Herrn und für Gideon. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Heerlager. Da lief das ganze Heerlager durcheinander und sie schrien laut und flohen. Während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen des anderen, und zwar im ganzen Heerlager, und das Heerlager floh bis Beth-Shitta, nach Zereda hin, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Kabat. Jeder tat das Gleiche zur gleichen Zeit, was er den Anführer tun sah. Verstehst du das? Das heißt, das irdene Gefäß, das bist du. Die Fackel ist das Licht Gottes. Wenn das Gefäß zerschlagen wird, wenn nicht mehr du, aber Gott in dir wirkt, dann kommt das Licht. Das Licht wird offenbar. Der Feind geht in die Verwirrung und bringt sich selber um. Aber das bedingt, diese Ein-Mann-Company tut genau das, was sie Gideon tun sehen. Und die schreien sogar, das Schwert für den Herrn, aber auch für Gideon, das Schwert Gideons. Für den Herrn und für Gideon. Das heißt, jeder tat das Gleiche. Der musste sich selbst entäußern. Das heißt, er musste sich selbst aufgeben. Und einfach ganz klar im Gehorsam nur das tun, was er seinen Leiter tun sah. Und dann geschah es. Hast du das auch schon so gesehen? Du bist das irdene Gefäß. Das Licht, die Feuerflamme, die Feuerfackel Gottes ist in dir. Wenn du zerbrichst, wenn du durchsichtig wirst, wenn du transparent wirst, dann scheint das Licht. Wenn das 300 tun um das Heerlager des Feindes, dann brauchst du nicht mehr an die Stimmurne gehen. Dann stimmt sich das Ding selber mit ein, du. Dass er jeder tat das Gleiche, wie er den Anführer tun sah. Dann kommen wir zum Neuen Jerusalem, die Einheit im Neuen Jerusalem betrachtend in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 9 bis 11. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem und wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Hast du gehört? Wie ein kristallheller Jaspisstein. Denk an die Fackeln Gideons in den Töpfen, in den Krügen. Kapitel 9, Abschnitt 1, da geht es um die Verbindung der Heiligen im Alten und im Neuen Testament in einen Bau. Und da sprich jetzt im Neuen Testament in einen Leib, in eine Braut. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 12 bis 14. Und sie hat eine große, hohe Mauer, eben in dieser Stadt. Und hatte 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Bete, dass die Wände, Tore und Fundamente zusammengefügt werden. Bete dafür, dass diese Stadt, diese Braut, dieses Weib des Lammes komplett wird, vollkommen wird. Die Auslegung dafür findest du in der Lehre über das himmlische Jerusalem, über die Stadt. Kapitel 9, Abschnitt 2, da geht es um die Gleiches, um die Gleichheit Charakters des Wesens, um das Gleiches Wesens. Offenbarung 21, Vers 18. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold gleich reinem Glas. Rein und klar bedeuten Transparenz, Integrität und Ehrlichkeit. Das sind die Wesensqualifikationen. Gott geht es immer nur um das Wesen. Im Englischen übersetzt mit Being. Das heißt, so wie wir wirklich sind. Das ist das Wesen, das was wir sind. Deshalb bedeutet oft das Wort Charakter eine abgeschwächte Form. Ich wäre eigentlich schon gut, so quasi könnte man sagen, aber das ist halt mein Charakter. In etwa so auf diese Art und Weise. Also deshalb finde ich damit ab, dass das das Wesen, nämlich das, was du bist und das, was ich bin. Und das geht es. Weiter sagt das Wort in Vers 27, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen. Noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 4, steht geschrieben, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Dann kommen wir zum dritten Teil, das heißt da die gleiche Theologie, das gleiche Licht. Das Licht ist der Herr. Hallo? Das Licht ist der Herr. Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Offenbarung Kapitel 22, Vers 5. Da heißt es, die Nacht wird nicht mehr sein. Sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn das Licht der Herr ist, dann ist die Theologie gleich. Das Verständnis und die Erkenntnis Gottes, alles wird eins in jedem von uns. Wir werden eins sein. Wir sind eins in ihm. Vierter Teil, gleiche Statur, das heißt perfekte Harmonie, gleiche Maße, harmonisch. Diese ganze Stadt, dieses ganze Gebilde da, das ist harmonisch. Jesus hat eine harmonische Braut, ein harmonisches Weib. Offenbarung 21, Vers 16, und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12 Stadien, ihre Länge und ihre Breite und Höhe sind gleich. Siehst du? Breite, Länge und Höhe, alles deckt sich, ist harmonisch. Darin gibt es keine Idole und Götzen, nur die Gegenwart des Herrn. Es ist die Herrlichkeit, welche im Zelt Davids fehlte. Diese ist in der Stadt anwesend. Zu dieser Gemeinde sagt er, ich komme schnell. Die Zahl 12, die zeigt die Regierungsqualität und die Ordnung als Wesenseigenschaft, das Naturell dieser Gemeinde oder dieser Herausgerufenen. Das ist die finale Egalisierung und Ausgleichung unserer moralischen Attribute. Die Länge, die Breite, die Höhe als Wesensgleichheiten, Wesensgleichheiten Gottes. Wie Transparenz, Integrität und so weiter. Wir kommen zum Kapitel 10, Echad, der Herausgerufenen, der Überrest. Die Gemeinde muss Echad manifestieren und demonstrieren. Wir sind in seinem Bildnis gemacht und Gott ist Echad. Wie wir gesehen haben, so ist Gott eins. Das Wesen Echad im Neuen Testament heißt eine Gesinnung, eine Übereinstimmung, ein Herz. Siehst du, wenn Jesus dazukommt, dann geschieht genau das, was da auf dem Weg zu Emmaus entstand, im Lukas 24, Vers 32, da heißt es, und sie sprachen zueinander, also die zwei da auf dem Weg, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Die zwei auf dem Weg nach Emmaus sprachen, brannte nicht unser Herz. Sie konnten ja auch gesagt, oder sie könnten ja auch gesagt haben, unsere Herzen. Sie redeten aber von einem Herz, unser Herz, siehst du? Die Gegenwart des Herrn macht aus beiden Herzen eins. Sie rannten nun zurück zu den anderen im Obergemach und bald darauf hattest du viele, die eines Herzens waren. Siehst du, die waren angesteckt. Und die brachten das Feuer, die brachten die Herrlichkeit in sich, in die Gemeinde, in die Versammlung. Am Pfingsten gipfelte dies in 120 Nachfolger, die in Echad lebten, in dieser Herrlichkeit gingen. Apostelgeschichte 1, Vers 14, diese alle harrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Siehst du, verharrten einmütig. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 2, und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Gott verhieß, dass er seine Herrlichkeit niemand anderem gebe, aber am Pfingsten gab er sie 120 Menschen, die sein Ebenbild repräsentierten. Dort ist die Herrlichkeit. Darum sagt er, hey, ich gebe sie niemandem, außer meinem Bildnis, meinem Bild. Die Herrlichkeit blieb, weil Echad war. Oder Echad war die Herrlichkeit, so sie blieb. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46 bis 47, da heißt es, und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachten das Brot hin und her in den Häusern. Nahmen Speise, lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade beim ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde. Und jetzt kommt es, siehst du, Apostelgeschichte 4, 24. Da sie das hörten, hoben sie ihre Stimme auf einmütig zu Gott und sprachen, Herr, der du bist Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. In Vers 32, die Menge aber der Gläubigen, oder ich würde eher sagen hier, die Menge aber der Glaubenden war ein Herz und eine Seele. Auch keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Apostelgeschichte 5, 12, da heißt es, es geschahen aber viel Zeichen und Wunder im Volk durch der Apostel Hände und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Apostelgeschichte 8, Vers 6 bis 8, das Volk aber hörte einmütig und fleißig zu, was Philippus sagte und sah die Zeichen, die er tat. Denn die unsauberen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei. Auch viele Gichtbrüchige und Lahme wurden gesund gemacht. Und es war eine große Freude in derselben Stadt. Philipper Kapitel 2, Vers 2 und 3, da schreibt Paulus, so erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig seid. Nicht tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut, achte einer den anderen höher, denn sich selbst. So, jetzt zählen wir auf hier. Ein repräsentatives Beispiel ist gefordert, das heißt, in Echad zu sein, damit sich die Herrlichkeit Gottes manifestieren kann. Siehst du, Johannes der Täufer musste den Weg ebnen und vorbereiten, bevor der Messias kommen und offenbar werden konnte. Es war eine kleine Gruppe, die zugerüstet war oder eben gerade gemacht wurde, auf den Weg gebracht wurde, bevor Jesus kam. Am Tag des Pfingstfestes
brachten die 120 die Herrlichkeit Gottes herunter, oder sie waren die Gefäße dafür. Durch ihr Verhalten brachten sie die Herrlichkeit Gottes herunter. Wir wünschen uns, dass alle hinzukommen mögen. Gott arbeitet aber immer mit einer Erstfruchtkompanie, einem Überrest, einem Überbleibsel aus den alten Systemen und Kirchen und was da immer ist, Systemen. Es gibt viel zu tun. Wir sind Menschen und tun Menschenwerk. Die Hebräer waren aufgefordert, die Einheit Gottes zu tun. Das ist es, was Shama hören heißt. Zur Erinnerung, das Wesen des Shama heißt, wie ich gesagt habe, vorhin hören, verstehen und tun. Die Herrlichkeit installiert diese Prinzipien. Und die Prinzipien installieren die Herrlichkeit. Also da hast du wieder das Huhn und das Ei. Was ist jetzt zuerst? Binde dich, verschreibe dich selber dem Christus und Christus bindet sich an dich. Hallo? Ich sag das nochmal. Binde dich, werde verbindlich, verschreibe dich selber dem Christus, dem Leib, nicht nur dem Haupt, dem Leib, und Christus bindet sich an dich. So wartet Gott mitten in deiner Stadt auf Echad, deiner Umgebung, deinem Gebiet, dort wo du wohnst. All dieses Warten auf den Herrn muss zu den vier oben genannten Anforderungen führen. Wir lehnen jede Isolation und jeden Individualismus ab. Wir scheiden uns von der Hurerei unserer Jugend. Das heißt jetzt nicht hier nur, so wie das Fleischliche denkt, auf die sexuelle Hurerei. Das ist ja nur die Spitze vom Eisberg, wenn das mal durchbricht. Es geht ja darum, um die geistliche Hurerei. Um das, was der innere Mensch tut, mit der falschen Kirche, mit dem Weib, das in Unzucht geht und so weiter. Wir stimmen mit dem Fundament Gottes Wortes überein. Wir erklären uns einverstanden und bereit, in unsere Bestimmung und den Willen Gottes hineinzuwachsen. Das ist die Nachfolgerschaft, siehst du? Da kommen wir zum Kapitel 11 und schauen jetzt eigentlich das Finale an, nämlich die zwei Cherubim im Vorschatten im Alten Testament, in der Stifthütte Mose, die wir Echad werden. Das ist das Vorschattenbild. Denn als Mose Gott gezeigt wurde, wie er die Stiftshütte, wie er das Zelt machen sollte, da zeigt er ihm Jesus, er zeigt ihm seinen Sohn. Er sah Jesus im Vorschattenbild. Wenn du die Stiftshütte anschaust, dann siehst du den Christus. Deshalb bildete er baute sie genau nach diesen Anforderungen, kannst du jedes einzelne Teil und die Zusammenhänge auslegen darin. Das heißt, die zwei Cherubim auf der Bundeslade, auf der Deckplatte, die zeigen, wie wir Echad werden. So. Es geht darum, die Köpfe der Väter oder die Köpfe der Vaterhäuser im Gebiet, in der Stadt, müssen sich einig werden. Man könnte auch diese Worte, diese Wortspielerei mit dem Oikos und der Ekklesia nehmen, das ist die Ekklesia als die Stadtkirche. Es gibt ja nur eine Kirche, es gibt nicht 100 Denominationen, es ist eine Kirche. Die richtige, die wahre Kirche Christi, die herausgerufene. Und dann die Oikos, die Haushalte, die Häuser des Glaubens, wo ein Vater des Hauses diese Haushalte führt. Das sind ja nicht Haushalte in der genetischen Abstammung, sondern das sind die geistlichen Häuser. Da gehören natürlich die eigenen mit hinein. So hat das Gott ja mal ursprünglich auch geplant. Wir haben das getrennt zwischen der Nachfolgerschaft im Fleische nach, der natürlichen Abstammungslinie und dann der geistlichen Abstammungslinie. Also, es geht darum, um die Köpfe, das sind die Vaterhäuser im Gebiet der Stadt. Die müssen sich einig werden, damit eine Stadtkirche, eine Stadtgemeinde entstehen kann. Und diese Köpfe sind die Cherubim, das sind die Leiterschaften. Die Cherubim sind himmlische Wesen, die das irdische, hochrangige Leiterschaftsprinzip typifizieren. Das ist ein Typus. So betrachte als Beispiel auch die Cherub in Ezechiel 1. In 2. Mose, Kapitel 25, Vers 17 bis 22, da heißt es, Du sollst eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen, 2,5 Ellen sei ihre Länge, 1,5 Ellen ihre Breite, und mache 2 goldene Cherubim in getriebener Arbeit, sollst du sie machen, an den beiden Enden der Deckplatte. Siehst du, da hast du schon das Wesen drin, in getriebener Arbeit. Da geht etwas mit Druck, da geht etwas mit Hitze, da geht etwas in eine Form hinein. Als Leiterschaft wirst du in getriebener Arbeit in diese Form gebracht. Und dann geht es weiter im Vers 19, da sagt er, und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Und zwar, jetzt passt gut auf, was da steht, aus einem Stück mit der Deckplatte, dem Thron der Gnade, da sollt ihr die Cherubim machen an ihren beiden Enden. Also ein Stück getrieben, verbunden mit der Lade. Mit der Deckplatte, mit dem Thron der Gnade. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdecken, während ihre Gesichter einander zugewandt sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Das heißt, schau dir das Bild mal an. Die Gesichter sind einander zugewandt, aber die schauen nach unten die Deckplatte an. Lege die Deckplatte nun oben auf die Lade, in die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben. Und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Siehst du, wo er redet? Nicht in dir als Leiter, nicht in mir als Leiter, nicht in den Halbleiter, sondern zwischen den Leitern, da werde ich erscheinen. In dieser Haltung, in dieser Geisteshaltung, in der Demut, wenn ihr euch begegnet, so hackt euch nicht die Augen aus, sondern schaut zuerst mal mit der Demut nach unten auf die Füße. Der Gnadenthron hat einen Umfang im Grundriss von 8 Ellen. 2. Mose, Kapitel 37, Vers 1. Und Bezalel machte die Lade aus Akazienholz. 2,5 Ellen war ihre Länge, 1,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe. Die Cherub und der Gnadenthron waren also aus einem Stück Gold. Der Gnadenthron trug die Cherub. Nicht die Cherub trugen den Gnadenthron, also die Leiter, sondern der Gnadenthron trug die Leiter. Der Cherub ist ein einzigartiger, ungewöhnlicher Gnadenträger. Das ist der von Gott gesetzte oder auch der Setman, wie man das halt so nennen könnte. In Ezechiel 1 siehst du das Bild eines Stadtvaters. Seine Qualifikation heißt Gnade. In der Gnade, die er von Gott hat, das siehst du auch bei Paulus ganz typisch, die Gnade, die mir für euch gegeben worden ist und so weiter, das ist die Qualifikation. Siehe die Gnadenqualifikationen eines Stadtvaters. Das kannst du studieren in dieser Lehre, in dieser Botschaft. Auf einer besonderen Ebene versammelt er die Leiter im Gebiet, das heißt in der Stadt oder in dieser Umgebung, zu einer oder mehrmals wöchentlichen Versammlung. Die Basis dieser Versammlung ist die Kultur. Das ist eine Lebensstilart, Gott in der Stadt zu etablieren. Tönt blöd, gell? Aber es ist so. Gott in der Stadt zu etablieren. Diese Leiter von verschiedenen Haushalten sind seine Söhne. Welche eigene Haushalte, da kommst du zu diesen Oikos führen, und die eine Vater-Sohnschaft-Beziehung mit ihm leben. Das heißt, da gibt es ja auch eine Sohnschaft, eine Vaterschaft mit dem geistlichen Vater und der geistlichen Sohnschaft hier. Das hat uns ja Jesus so auch gezeigt, wie er sich selbst sogar erniedrigt hat unter die Hand eines Mannes, Johannes des Täufers, um in den Dienst gebracht zu werden. Erst dann kam der Heilige Geist, der Himmel öffnete sich und er wurde in die Wüste geführt, um die Prüfungen zu bestehen. Er wurde in die Wüste geführt, nicht durch den Teufel, sondern durch den Heiligen Geist und dann vom Teufel versucht. Also das heißt, der Gnadenträger der Stadt, des Gebietes, ist mit der Gnade Gottes erfüllt. Das ist sein Fundament. Das ist die Gnade Gottes, worauf er steht. Das ist der Gnadenthron. Er ist in Christus gewurzelt, vorausschattiert in der Zahl 8, mit diesem Perimeterumfang. Er steht auf dem Manna, dem Stab Aarons, und auf den Gesetzestafeln. Gnade, Autorität, Offenbarung, all diese Attribute, die sind von Gott. Darum steht er darauf. Das heißt, diese Nachricht muss in Erbarmen gekleidet sein, in Gnade, und sie muss gekleidet sein in Autorität und in Offenbarung. Eingepflanzt oder mit ihren Füßen eingepflanzt in derselben guten Nachricht, in dieser Botschaft. Das sind die zwei Cherubs, die Cherubims, die Leiterschaft. Sie müssen dem Evangelium der Königsherrschaft dienen, nicht dem Evangelium des Einzelnen oder Eigenen, sondern der Königsherrschaft. Es gibt keinen Zweifel. Dies ist prophetisch bereits etabliert, weil Gott verspricht, er wird von oben her sprechen und von der Deckplatte herab und zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind. Alles zu dir reden, so spricht der Herr. Das ist der Ort der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit war nie unterbrochen. Diese Dimension ist im Allerheiligsten seiner Herrlichkeit. Dies ist der Ort seiner Kabot oder Doxa. Kabot vom Hebräischen, das heißt sauberes Gewicht, aber nur bildlich in einer guten Art gemeint. Pracht, Brillant, Fülle, Herrlichkeit, Ehre. Das griechische Doxa heißt Herrlichkeit sehr erscheinend. Ehre, Preis, Erhabenheit, Würde, Anbetung und so weiter. Das war der Ort der höchsten Konzentration seiner Gegenwart. Denn die beiden Cherubim, die hatten sich gegenseitig ihr Angesicht zugewandt und gleichzeitig zu dem Gnadenthron gerichtet. Die Nachrichtenträger der Stadt müssen sich mit Erbarmen von Angesicht zu Angesicht begegnen. Die Cherub oder die Cherubim zeigen uns, wie wir zu Echad kommen, wie wir zu diesem Echad gelangen. Das ist die Haltung, die Wesenshaltung. Dafür gibt es wieder drei Anforderungen. Das heißt, dieses Angesicht zu Angesicht wollen wir jetzt mal anschauen. Dann wollen wir das Auge zu Auge anschauen und dann schauen wir Hand in Hand. Angesicht zu Angesicht, das heißt Dialog. Und Dialog kannst du nur haben, wenn du bereit bist oder wenn die Leiter bereit sind, einander zuzuhören. Höre. 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte Mose ins Lager zurück, sein Diener Joshua, aber der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Denn das ist auch der Ort der Freundschaft. Die Cherubboten im Gebiet, in der Stadt, heißt das, in deinem Gebiet, müssen Freunde sein und offen miteinander sprechen können. Und das heißt nicht per Telefon, nicht per Skype, nicht per SMS oder E-Mail oder irgendetwas, sie müssen sich treffen. Sie müssen sich als gleichwertig erkennen. Die beiden Cherub, die hatten die gleiche Form, die hatten die gleiche Größe, das gleiche Gewicht. Da war nicht einer größer und der andere kleiner, besser oder schlechter. Da waren zwei aus einem Goldstück, aus einem getriebenen Gut. Also, das heißt, der eine soll nicht den anderen kontrollieren oder ihn versuchen zu bevatern. Das ist die Position der gleichwertigen Statur. Es sind drei Zeichen in dieser gleichwertigen Statur. Das ist die Freundschaft, der Dialog und dann kommen wir zur Gleichwertigkeit. Alle drei sind relevant im Kontext des Zuhörens und des Verstehens. Im 2. Johannes, Kapitel 1, Vers 12, da heißt es, obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich von Angesicht zu Angesicht mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Siehst du? Dieses ist der erste Teil im Hören, dieses Schama, das da heißt Hören. Jetzt kommen wir zum Auge zu Auge. Auge zu Auge. Die Cherubim mussten sich gegenseitig ansehen, in die Augen schauen. Das ist das Prinzip von Einverständnis, wie davor schattiert. Es gibt kein Einverständnis ohne zu verstehen. Blinzeln ist nicht erlaubt, das ist Augenzwinkern, das ist kein Verstehen. Sie können fokussieren, das ist eine Fähigkeit, Sie können das Wesentliche oder das herausscheren, herausfokussieren. Das ist der nächste Schritt zur Stadtentwicklung, zur Gebietsentwicklung. Durch Verständnis wird das Haus etabliert, das heißt zu ein und derselben Übereinstimmung und Meinung kommen. Dieses ist der zweite Teil im Hören, Schama, das heißt nämlich hier jetzt hast du verstanden, jetzt fängst du an zu verstehen, du hast verstanden. Aber auch dieses Auge in Auge bringt noch nicht die Herrlichkeit, denn es steht weiter geschrieben in Jesaja 52, Vers 8 bis 10, Horch! Deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Du weißt ja, was Zion ist, das bist du und ich, das ist sein Berg, wo er hinkommt, seine Herausgerufene, das ist sein Zion, das ist sein himmlisches Jerusalem. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems, siehst du? Denn der Herr hat vom Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Nun sage ich dir, dass dieses Verständnis gründet auf der Tatsache, die für mich heißt, Auge in Auge zu schauen, meint gleichfalls auch den Gnadenthron zu betrachten. Denn in der Gnade spreche ich, wie Jesaja 52, Vers 7 sagt, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Dein Gott herrscht als König. Siehst du hier, wie Ivo Sasek von der OCG gesagt hat, mein Lohn ist Gott auf dem Thron. So kannst du hier sagen, dein Gott herrscht als König und jetzt hast du den Lohn, denn jetzt ist er auf dem Thron. Halleluja. Im Umgang mit einem anderen Boten Gottes bin ich in der Position des Gnadenthrons und nicht im Regieren über den anderen Boten. Das heißt, im gleichen Kapitel lesen wir dann, wie lieblich sind doch auf den Bergen die Füßen dessen, der frohe Botschaft bringt. Das heißt, du kommst zum Ratschluss hier, dass du zuerst die Füße anschauen musst und dann das Gesicht. Amen. Das gibt ja Kulturen, das habe ich ja lange nicht gewusst, dass ich mit Menschen, auch Indien, Sri Lanka und so zusammenkomme. Die schauen dich nie an, wenn sie dich grüßen. Die haben immer den Kopf gesenkt in Demut. Da haben wir mir dann das erklärt, dass die nicht in die Augen sehen können, sondern die schauen die Füße an. So. Die Ehrlichkeit, also in dieser Saison, die kommt, dass diese Wesenshaltung, diese Lebensstilhaltung im Wesen etabliert wird, dann ist die Herrlichkeit dorthin befohlen. Das heißt, schau du zuerst die Füße an und dann das Gesicht. Das ist der mittlere Vorbote der Herrlichkeit. Das ist noch nicht die Herrlichkeit, wir haben die ja noch gar nicht erlebt in dem Sinn, aber wir bereiten uns vor. Denn die Herrlichkeit in dieser Saison kommt nicht, nur weil wir einander Auge in Auge sehen oder weil wir uns schon verstehen. Das ist der Vorbote, das ist noch nicht. Das ist mal das Gerüst, aber der Bau steht noch nicht. Jeremia 32, Vers 3 bis 5, denn das steht geschrieben, Zedekia, der König von Juda, hielt ihn gefangen und hatte gesagt, warum weissagst du, so spricht der Herr, siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand des Königs von Babel, dass er sie einnimmt. Und Zedekia, der König von Juda, wird der Hand der Chaldeer nicht entrinnen, sondern ganz bestimmt in die Hand des Königs von Babel gegeben werden. Und sein Mund wird mit dessen Mund reden und seine Augen werden dessen Augen sehen. Und er wird Sedekia nach Babel führen und dort wird er sein, bis ich mich seiner annehme, spricht der Herr. Wenn ihr mit den Chaldäern kämpft, werdet ihr keinen Erfolg haben. Wie wir wissen, wurde ja dann Sedekia vom babylonischen König als König eingesetzt. Er rebellierte und verband sich mit dem König von Ägypten. Das heißt, jetzt schaut er den an. Darauf attackierte ihn der König von Babel, tötete seine Söhne, stach ihm die Augen aus. Auch heute haben wir Botschafter, die Auge in Auge mit Babel leben. Die kommen im Namen Jesu, die kommen im Namen Christus und haben nicht das Angesicht gerichtet auf das, was sie richten sollten. Sie werden die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Babel wird dich regieren. Und dazu werden dir die geistlichen Augen geraubt. Viele gehen blind umher. Babel regiert über den Blinden. Siehe dazu den Turmbau von Babel und die Folgen. Babylon heißt Verwirrung. Das ist eine geistliche Blindheit. Kannst du nachlesen in Genesis 11, Vers 9. Deshalb müssen die Boten sich gegenseitig in die Augen sehen und die Herrlichkeit wird zwischen ihren Gesichtern sein, wenn sie sich am richtigen Ort auf dem Thron der Gnade treffen. Die Boten Gottes, seine Gesandten, dürfen nicht Auge in Auge mit Babel leben. Wir sind nicht im gleichen Orchester mit Babylon. Das heißt, wir gehen nicht unter gleichem Joch. Wir gehen unter dem Joch Jesu. Das Weltsystem wird dir durch Politik, Religion, Ökonomie, Technik und so weiter die Augen ausstechen. Ich sag's nochmal, dass das nicht verloren geht. Das Weltsystem wird dir durch Politik, Religion, Ökonomie, Technik und so weiter die Augen ausstechen. Selbst mit der Medizin. Technik ist auch eine Technik. Wie die Geschichte lehrt, war dies ja nicht nur geistlich und in der Zeit vom Alten Testament der Fall. Kannst du mal die Geschichte studieren und sehen, was da schon alles gelaufen ist und was noch weiter läuft hier. Ja, die Sache ist ernst. Wir sind dringend dazu aufgefordert, in diese Cherub-Position zu kommen. Du kannst nicht gleichzeitig mit der Welt und dem gesamten Gottes Auge in Auge sein. Denn diese Realitäten, die können in dir nicht zusammen existieren. Es gibt keine Macht, die über dem Haupt und seiner Gemeinde ist, inklusive der Politik und aller Waffengewalt, aller Armeen zusammen. Ich sage das nochmal. Es gibt keine Gewalt, keine Macht, die über dem Haupt und seiner Gemeinde ist. Das Haupt ist Christus. Deine Gemeinde ist der Christus. Inklusive der Politik und aller Waffengewalt, aller Armeen zusammen. Das ist ein Klecks vor Gott, das sage ich dir. Dann kommen wir zum nächsten, zu der Eigenschaft der Hand in Hand. Hand in Hand, das heißt bildlich als Vorschatten, gemeint sind die Hände. Im Alten Testament Flügel, die sich berührten. Wenn du die Talit genommen hast, den Überwurf und dich da mit beiden Händen hochgehoben hast, dann hat das von hinten ausgesehen wie ein Flügel oder von der Ferne, von vorne auch wie ein Flügel. Da hattest du ja das Tuch zwischen den Händen, denn diesen Talit. Das heißt, Gott will, dass seine Boten sich die Hand reichen. Das ist das Finale des Schamas, die endgültige Anforderung an seine Gesandten. Das heißt, jetzt hast du gehört, du hast verstanden und jetzt tust du es auch. Aber du hast ja, wie wir schon gesehen haben, noch nicht gehört, solange du es nicht tust. Denn das Schama-Gleichnis vom Sämann und der Ernter. Amos, Kapitel 9, Vers 13, da spricht der Herr, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran. In der New King James Version, da heißt es, da überholt er ihn. Der rückt nicht nur heran, der überholt ihn. Und der Traubentreter an den Sämann und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. So spricht Gott zu seinen Boten, Schama. Diese, das sind alle die Hügel, die sich da wieder Gottes, diese Mächte, die sich da wieder Gottes Echad erheben, die fließen in dem Moment, wo das geschieht. Die verschmelzen, die ebnen sich aus. So spricht Gott zu seinen Boten, Schamma. Jesaja 52, Vers 11 bis 12. Weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Nicht in Hass sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Jesaja 58, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Halleluja. Jetzt überleg dir mal. Stell dir das mal vor. Vor dir hergeht die Gerechtigkeit. Und wenn das geschieht, dann wird die Herrlichkeit des Herrn deine Nachhut sein. So steht es geschrieben. Der Teil es tun ist deine Abschiednahme von Babel und aller Unreinheit. Und ich sage hier, was ich früher meinen Angestellten gesagt habe im Verkauf. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So werden die Cherub drei Gebote erfüllt. Oder die drei Cherub-Gebote, könnte man sagen, erfüllt. Bevor die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Hören, verstehen und tun. Das ist die Anforderung an die Stadtboten, an die Leiterschaft in der Stadt, der Leiterschaft im Gebiet des Leibes Christi. Wir umsorgen die lokale Kirche und strecken uns zum Himmel aus, aber wir können einander nicht ins Angesicht sehen und unsere Flügel berühren die anderen Botengänger nicht. Es gibt keine Handreichung. Eifersucht, Neid und Zank. Und Gott will, dass diese Herrlichkeit zwischen denen ist, wo sich die Gesichter zuwenden. Die Herrlichkeit ist aber zwischen den Gesichtern, zwischen den Zugewandten. Du hast keine Person, die die Herrlichkeit Gottes für sich alleine trägt. Gott will, dass sich die Gesichter seiner Boten zugewandt sind, sich Auge in Auge schauen und Hand in Hand gehen. Das ist der Anfang seiner Herrlichkeit in seiner Versammlung. Das aus einem Stück Gold getriebene, auf das Gott wartet. Jetzt hast du mal gehört, wie das Ganze im Vorschatten, im Zusammenhang mit diesem Schma Echad, der Bundeslade, der Deckplatte und den zwei Cherubim als vorausgehendes Muster, als Schattierung, die Herrlichkeit Gottes, die Grundlagen, die nötig sind für die Herrlichkeit Gottes zu empfangen, zeigt. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, das ist ein kurzer Teil, ein kurzer Abschnitt hier, die Feinde des Echads. Wir müssen auch die Feinde kennen. Die Feinde des Echads in der Stadt oder im Gebiet sind im ersten Durchgang mal der Geist Babylons, das ist die Verwirrung. Dann haben wir den Geist Ägyptens, die Knechtschaft, die Kontrolle, Geist der Kontrolle, der Knechtschaft. Der Geist des Jerobeams, der Geist der Spaltung. Dann haben wir den Geist Diotrepes, das ist gegen die Lehre der Apostel. Da sind andere Lehren drin, da sind die Pastoralen oder weiß ich was, das ist alles, mag richtig sein, aber das gründet sich alles auf der Lehre der Apostel. Dann haben wir falsche Bündnisse, 1. Johannes 2,19, kannst du nachlesen, was das bedeutet. Dann haben wir im zweiten die Feinde der Wesensbildung, der Charakterschulung, wie man das da vielleicht in Klammern sagen könnte, aber es geht um die Wesensbildung. Die Feinde, das sind die Lust der Augen, Lust des Fleisches und vor allem natürlich obendran der Stolz, Stolz des Lebens. Mein Stolz, dein Stolz. Dann kommen die Feinde der Lehre, das sind falsche Lehrer, falsche Irrlehren, ohrenkitzelnde Lehren. Dann haben wir als nächstes, als Punkt 4, die Feinde der Gestaltung, des Formates, auch wieder die falschen Lehrer. Dann haben wir die Einsheit, die Echad, das sind Bemühungen und Anstrengungen, die Einsheit zu erhalten. Diese Einsheit zu erhalten, wenn sie sich mal formt oder schon bereits in einem gewissen Sinn vorhanden ist, dann gibt es Bemühungen. denn ohne Echad befindet sich die Versammlung im Chaos. Wir können ohne die Echad, diese Herrlichkeit, die Einheit Gottes, nicht eine wahre geistliche Versammlung in Christus sein. Es befindet sich im Chaos. In solch einer Umgebung wird es keine Herrlichkeit geben. Nur Kampf, Kampf und nochmal Kampf und dann wieder Kampf. Und am Schluss heißt es dann wieder 1. Mose 1, 2 und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dieses Tohu Wabohu, das so viel wie ein Zustand von äußerster Verwüstung bedeutet, ist ohne Herrlichkeit Gottes. Da ist die Herrlichkeit weg, so fängt der Geist wieder an zu brüten. Also Echad ist auch Ordnung Gottes. Es ist ohne die Ordnung Gottes nicht gefunden. In der Ordnung Gottes wird es gefunden. Im Garten Eden, in der Stiftshütte Moses, im Tempel Salomon, im neuen Jerusalem. Das sind die Prinzipien. Es gibt die vier Prinzipien des Echad und die müssen in die lokale Gemeinde und in die Stadtgemeinde, in die Regionsgemeinde hineingebaut werden, damit die Herrlichkeit sich manifestieren kann. Maldonado in Florida, USA sagt, Glaube ist, was du tust, Salbung ist, was der Heilige Geist tut. Die Herrlichkeit ist das, was Gott auf sich alleine tut. Diese Herrlichkeit, die bringt im Schatten Petrus, diese Ausstrahlung von Petrus, Kranke zur Heilung. Sie lässt die Mauern von Jericho fallen. Diese Herrlichkeit teilt das Wasser im Meer. Diese Herrlichkeit stoppt das Fließen des Wassers im Jordan in der Überflutungszeit. Das ist damit gemeint. Diese Herrlichkeit, die haben wir noch nicht gesehen. Warum nicht? Weil die Struktur, die Formen, die wir Leben und Kirche nennen, nicht dementsprechend, was uns Gott zugedacht hat, für was uns Gott haben möchte. So lass uns beten, dass wir auch in Zukunft verstehen, indem dass wir hören und dieses Hören umwandeln in Verstehen und Tun. Vater, wir danken dir, dass du all jenen zuhören, all denen, die jetzt dein Wort gehört haben, eine neue innere Kraft am inneren Geist wirkst, damit dein Ziel, deine Herrlichkeit, die die ganze Erde bedecken soll, so wie die Wasser, die Meere, auch wirklich in der Praxis wird. Dass diese Dinge, die nicht jetzt offenbar sind, dass diese Herrlichkeit im späteren Tempel, die größer sein wird als die des ersten, sich noch nicht in deinem Leib so manifestiert hat, so gezeigt hat, wie du das geplant hast, dass wir diese Zeit noch auskaufen und vor uns haben, alles zu tun, in diesem Echad zu gehen, in diese Einheit zu kommen, dass dieses Schama, das du uns gibst, dieses Hören, Tun und Verstehen zu deiner Herrlichkeit führen wird. Damit du sie platzierst, damit du sie absenkst, damit dein himmlisches Jerusalem offenbar wird. Deine Königsherrschaft und deine Regentschaft hier auf Erden sich zeigt. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Vater, auch im Namen Jesus Christus. Amen.